Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, Lied zur Einweihung des Tempels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Lied zur Einweihung des Tempels. 2. Chroniker 5, die Verse 7 bis 14. Die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand, und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden von der Lade aus vor dem Sprachort sehen konnte, aber von außen sah man sie nicht. Und sie blieben dort bis zu diesem Tag. Es war nichts in der Lade als nur die zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte, als sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen, und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißes Leinen gekleidet, da standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er freundlich ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Einleitung. Dieses Lied wurde im Rahmen der Einweihungszeremonie des Salomonischen Tempels gespielt und muss im Rahmen der Ereignisse von Kapitel 5, 6 und 7 betrachtet werden. In Kapitel 5 wird die Bundeslade unter Musikbegleitung in den fertiggestellten Tempel gebracht. In Kapitel 6 richtet Salomo seine Einweihungsrede an das Volk und spricht das Einweihungsgebet. In Kapitel 7 bestätigt Gott die Tempeleinweihung, indem Feuer vom Himmel auf das Brand- und Schlachtopfer fällt, wonach das Haus des Herrn mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Anschließend spricht der Herr zu Salomo. Vers 11 und die folgenden Verse. Die prophetische Analogie zur Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn im Tempel darf als prophetischer Hinweis auf die erste und zweite Ankunft Jesu gesehen werden. Das Laubhüttenfest. Der Bau des Tempels dauerte 7 Jahre. Der Grund wurde im 4. Regierungsjahr Salomos gelegt und im 8. Monat des 11. Regierungsjahres vollendet. Nachzulesen in 1. Könige 6, die Verse 37 und 38. Doch erst im 7. Monat des darauffolgenden Jahres wurde die Bundeslade in den Tempel gebracht. Und erst nachdem dies geschehen war, fand die Einweihung statt. 1. Könige 8, die Verse 1 bis 3. Das geschah gewiss nicht ohne Absicht, denn der 7. Monat war der Monat des 8-tägigen Laubhüttenfestes. 3. Mose 23, Vers 33 und die folgenden Verse, sowie 1. Könige 8, Vers 65 und 66. Weshalb wartete Salomo mit der Einweihung bis zum Laubhüttenfest? Nun, das Laubhüttenfest war das siebte und letzte Fest der großen Feste Israels. 3. Mose 23, Vers 1 und die folgenden. Seit jeher war dieses Fest ein Sinnbild für das messianische Reich. Nicht von ungefähr wurde die Bundeslade, die die Gegenwart des Herrn symbolisierte, an diesem Fest in den Tempel getragen. Und nicht von ungefähr erschien bei dieser Einweihung die Herrlichkeit des Herrn von Osten her. 2. Chroniker 5, die Verse 12 bis 14. Die zweifache Herrlichkeit des Herrn. Diesbezüglich ist es aufschlussreich, dass die Herrlichkeit des Herrn zweimal erwähnt wird. Zum einen in Kapitel 5, die Verse 13 und 14, ohne die Erwähnung des Feuers, zum anderen in Kapitel 7, Vers 1 und 2, mit der Erwähnung des Feuers vom Himmel. Ob wir das als einen Hinweis auf das erste und zweite Kommen Jesu sehen dürfen? Folgendes scheint dafür zu sprechen. Als Jesus das erste Mal kam, heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit, in Johannes 1, Vers 14. Er kam, um Gnade zu bringen, nicht das Feuer des Gerichtes. Als seine Jünger einmal Feuer vom Himmel fallen lassen wollten, verbot der Herr dies, in Lukas 9, Vers 54 und 55. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er in großer Kraft und Herrlichkeit. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30. Offenbarung 20, Vers 9 erklärt, dass in Verbindung mit seiner Wiederkunft Feuer vom Himmel fallen wird. Das Einweihungsgebet. Das Einweihungsgebet Salomos in 2. Chronik 6 kann in sieben Bitten aufgegliedert werden. Erstens, wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt, so höre. Vers 22 und 23. Zweitens, wenn das Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, so höre. Vers 24 und 25. Drittens, wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, so höre. Vers 26 und 27. Viertens, wenn eine Hungersnot das Land beherrscht, so höre. Vers 28 bis 31. Fünftens, wenn der Fremdling, der Ausländer, der nicht zum Volk Israel gehört, so höre. Vers 32 bis 33. Sechstens, wenn das Volk in den Krieg zieht, so höre. Vers 34 und 35. Siebtens, wenn das Volk vor dem Feind dahingegeben wird, so höre. Vers 36 bis 39. Auffallend ist, dass Salomo zweimal für das Gleiche betet, und zwar für die Situation, wenn Israel vom Feind in die Gefangenschaft weggeführt wird. Und wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren wieder um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du es vom Himmel her und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bringe sie wieder in das Land, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Die Verse 24 bis 25. wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahingibst, so dass ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land, und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen weggeführt wurden, und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft, wohin man sie weggeführt hat, und sie beten zu ihrem Land hingewandt, das du ihren Vätern gegeben hast, und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe. So höre du vom Himmel her, deiner Wohnstätte, ihr Gebet und ihr Flehen. Und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben. Vers 36 bis 39. Meines Erachtens hat sich das Gebet Salomos in der Geschichte Israels dementsprechend erfüllt. Die erste Bitte erfüllte sich bei der Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Das legt uns das Buch Esra in wunderbarer Weise nahe. Es berichtet von folgenden Ereignissen. Kapitel 1: Rückkehrerlass des Perserkönigs Kyros oder Kores. Kapitel 2: Liste der Heimkehrer. Insgesamt kamen knapp 50.000 Personen aus dem Exil zurück. Kapitel 3: Wiederaufbau des Brandopferaltars. Kapitel 4: Anfeindungen von Seiten der Gegner. Kapitel 5: Beginn des Wiederaufbaus des Tempels. Kapitel 6: Einweihung des neuen Tempels. Kapitel 9 und 10: Bußgebet von Esra und dem aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Teil des Volkes vor dem Tempel. Das erste Gebet Salomos erfüllte sich für die jüdischen Rückkehrer aus Babylon. Der Tempel in Jerusalem stand und die Juden, die in der Folgezeit aus dem Exil zurückkehrten, besaßen wieder eine Anbetungsstätte. Darum sagt Salomo, wenn sie beten und flehen zu dir in diesem Haus. 2. Chroniker 6, Vers 24. Das zweite Gebet Salomos in Bezug auf die Gefangenschaft Israels in 2. Chronik 6 ist das siebte und letzte. Es betrifft die römische Gefangenschaft. Eigenartigerweise ist da nicht mehr die Rede von einem Gebet im Haus Gottes, sondern lediglich zum Haus hin, Vers 38. In der zweiten weltweiten Zerstreuung riefen sich die Juden gegenseitig tröstend zu: Nächstes Jahr in Jerusalem. Sie konnten immer nur zu ihrem Land hinbeten, nicht mehr im Land selbst. Aber heute können sie nur an der Klagemauer zum Haus hinbeten, nicht im Tempel selbst, weil sie derzeit keinen haben. Sie dürfen nicht einmal auf dem Tempelplatz beten. So höre du vom Himmel her deiner Wohnstätte ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben. 2. Chroniker 6, Vers 39. In der Folge verschaffte der Herr Israel das Recht auf die Rückkehr in seine Heimat, auf das Besitzrecht in seinem Land und auf die Wiedereinnahme Jerusalems. Und so wird er Israel eines Tages auch seine Sünden vergeben. Das Schlussgebet. Mache dich nun auf, Herr, o Gott, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Lass deine Priester, Herr, o Gott, mit Heil bekleidet werden und deine Getreuen sich freuen über das Gute. Herr, o Gott, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Gedenke an die Gnadenerweise, die du deinem Knecht David verheißen hast. Die Verse 41 und 42. So wie die Herrlichkeit des Herrn daraufhin das Haus erfüllte, so wird der Herr Jesus in Herrlichkeit zurückkommen. In diesen Versen wird fünferlei gesagt. Erstens, mache dich nun auf, Herr. Der Herr wird sich aufmachen und die Königreiche der Welt einnehmen. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt Offenbarung 11, Vers 15. Zweitens, du und die Lade deiner Macht. Die Lade seiner Macht wird im Zusammenhang mit dem Antritt der Königsherrschaft Jesu Christi sichtbar. So lesen wir in Offenbarung 11, Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Drittens, lass deine Priester, Herr, o Gott, mit Heil bekleidet werden. Die 24 Ältesten in der Offenbarung treten auf wie Priester, die in das Heil Gottes eingekleidet sind. So lesen wir in Offenbarung 11, Vers 16 und in Kapitel 4, Vers 4, die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Viertens, Herr, o Gott, zu deiner Ruhe. Israel wird in die ersehnte Ruhe des messianischen Reiches eingeführt. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Hebräer 4, die Verse 8 bis 10. Fünftens, gedenke an die Gnadenerweise, die du deinem Knecht David verheißen hast. Alles, was Gott David verheißen hat, wird er auch erfüllen. Und er hat ihm ein ewiges Königreich versprochen. 1. Chroniker 17, die Verse 12 und 14. Was gehört zu einer lebendigen Erwartung? Erstens, die Heiligung. Es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen, und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaph, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder, in weißes Leinen gekleidet, dastanden mit Zimbeln, Harfen und Lauten östlich vom Altar, und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. 2. Chroniker 5, die Verse 11 und 12. Die Priester waren demnach geheiligt im Heiligtum, und solange sie sich im Heiligtum befanden, blieben sie geheiligt. Beim Forschen nach der neutestamentlichen Bedeutung der Heiligung machte ich eine interessante Entdeckung, dass Heiligung darin besteht, in Jesus zu sein. Es geht bei der Heiligung also weniger um Nachfolger als vielmehr darum, in ihm zu bleiben. In den vier Evangelien geht es zwar sehr häufig um die Nachfolge, da sagt Jesus zum Beispiel, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Matthäus 4, Vers 19. Oder, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, Vers 24. Doch nach Jesu Himmelfahrt und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten wird der Schwerpunkt nicht mehr auf die Nachfolge gelegt, sondern darauf, in ihm zu bleiben. Das hat eine grandiose Bedeutung, nämlich, wir sind durch den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt in ihn hineingetauft worden. 1. Korinther 12, Vers 13. Wir sind mit ihm gestorben und in ihm auferweckt worden. Kolosser 2, Vers 12. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sind begnadigt in dem Geliebten. Epheser 1, Vers 6. Wir sind in ihm zur Gerechtigkeit Gottes durchgedrungen. 2. Korinther 5, Vers 21. In ihm haben wir die Erlösung. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Epheser 1, Vers 11. In ihm sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Kolosser 2, Vers 10. Von Pfingsten sprechend erklärte der Herr Jesus seinen Jüngern, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Johannes 14, Vers 20. Die Stellung der Kinder Gottes nach Pfingsten ist eine ganz andere als vor Pfingsten. Jetzt geht es ganz einfach darum, in Jesus zu bleiben, in dieser Glaubenshaltung zu leben, das heißt, in dieser Glaubenshaltung unser Leben zu gestalten. Zwiespältigkeit und alle unsere Not haben ihren Ursprung darin, dass wir das Feststehen im Herrn vernachlässigt haben. Für Paulus war dieses Feststehen so entscheidend, dass er an die Thessalonicher schrieb in 1. Thessalonicher 3, Vers 8, »Nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn.« Sobald wir uns nicht mehr in Christus sehen, stehen wir nicht mehr fest und werden durch die eigenen Begrenzungen verunsichert. Wir können nur dann ein geheiligtes Leben führen, wenn wir im Herrn bleiben. Alle Christen sind immer wieder verzweifelt, weil sie ihr Leben nicht in ihm leben, nicht feststehen in ihm. Sie wollen ihm lediglich nachfolgen, wollen Prinzipien und Grundsätze erfüllen und einem Lebensmuster folgen. Dabei haben sie ein Ideal vor Augen, das sie nie erreichen können. Deshalb stoßen sie unweigerlich an ihre Grenzen. Und die Folge ist, dass sie über das eigene dauernde Scheitern zutiefst bekümmert sind. Wenn wir jedoch auf Jesus in uns schauen und uns in Jesus sehen, dann befinden wir uns bereits im Ideal. Dann ist von vornherein eine ganz andere Basis vorhanden. Um ein Bild zu gebrauchen, es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich der Straßenbahn hinterherlaufe oder ob ich in ihr sitze. Es geht also darum, auf das in ihm zu achten. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. 1. Johannes 2, Vers 28. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Kolosser 2, Vers 6. Jesus wirkt in uns das, was wir durch eigenes Bemühen nie erreichen könnten. Zweitens, Einheit. Da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. 2. Chroniker 5, Vers 13. Einigkeit verherrlicht Gott. Einigkeit bewirkt Herrlichkeit. Wo Kinder Gottes geistlich zusammenstehen, da wirkt der Heilige Geist zur Verherrlichung Jesu. Darum schreibt Paulus den Korinthern im 1. Brief, Kapitel 1, Vers 10, Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Wird da nicht ein bisschen viel erwartet? Es liegt uns doch viel näher zu sagen, jeder sei meiner Meinung. Doch hier steht einmütige Rede, keine Spaltung, im selben Sinn, derselben Meinung, völlig zusammengefügt. Da höre ich den Einwand, aber das ist doch gar nicht möglich. Wir werden doch niemals immer alle gleicher Meinung sein. Jeder bleibt doch ein Individuum und hat das Recht auf eine eigene Meinung. Das ist richtig, aber im Blick auf die Klarheit des Evangeliums darf es nur eine Meinung geben. Separatismus, Eigenwilligkeit und Abgrenzung innerhalb einer Gemeinschaft ist etwas vom Schlimmsten. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Epheser 4, die Verse 2 bis 3. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Epheser 4, Vers 2 und 3. So wie sich dazumal die Herrlichkeit Gottes inmitten Israels offenbarte, so ähnlich geschieht es neutestamentlich. Jesus verheißt, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, Vers 19 und 20. Dieser Text besagt nicht, dass der Herr einen einzelnen Beter nicht erhören würde oder bei einem einzelnen Christen nicht zugegen wäre. Wir wissen, dass der Herr seit Pfingsten in jedem wohnt, der von Neuem geboren ist, und dass er auch dessen Gebete erhört. Diese Verse machen im Zusammenhang mit den vorhergehenden jedoch deutlich, dass der Herr den Gemeindeauftrag und die Wichtigkeit der Einheit betonen will. Bereits wenn zwei Personen in seinem Namen beisammen sind, ist das Gemeinde. Und dann wirkt der Herr innerhalb dieser Gemeinschaft. Einheit ist eine Voraussetzung, damit der Herr innerhalb der Gemeinschaft wirken kann.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben Lied zur Einweihung des Tempels.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.